Kolosser Kapitel 2. Wir beginnen zu lesen mit Vers 1. In Kapitel 2 kommt die Sorge des Paulus als Seelsorger so recht zum Ausdruck. In den ersten 5 Versen spricht er von seinem Ringen um die Christen in dieser Gegend. Denn ich will, dass ihr wisst, wie großes Ringen ich um euch habe und um die, die in Laodikea sind, und um alle, die mich von Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen aufgerichtet werden, wenn sie hingewiesen wurden in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Ich sage dieses aber, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. Denn wenn ich abwesend bin im Fleisch, so bin ich dennoch bei euch im Geiste, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. In Vers 5 gibt er ihnen eine Zusage. Bis dahin hat er von seinem Ringen gesprochen und gleichsam einen Aufruf ergehen lassen. Aber in Vers 5 spricht er ihnen zu und sagt, dass er durchaus bei ihnen ist im Geiste und er anerkennt, was dort der Herr schon getan hatte. In den Versen 6 bis 15 erlässt er einen Aufruf zur Treue Jesus Christus gegenüber. Dieser Aufruf kann in zwei Teile geteilt werden. Zuerst haben wir einen Aufruf in den Versen 6 und 7, die wir bereits hörten. Und den zweiten Aufruf haben wir in den Versen 8 bis 15. Wir lesen zuerst die Verse 6 und 7. Wie ihr also Christus Jesus, den Herrn, annahmt, so wandelt in ihm, als solche, die gewurzelt sind und die aufgebaut werden in ihm und gefestigt, das heißt gestärkt, werden im Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet, überfließend in demselben von Dank. Der Aufruf lautet so: Wandelt in ihm. Am Ende von Vers 6. Das ist der Imperativ, der Aufruf, wandelt in Jesus Christus. Das heißt, lasst eure Lebensführung, euer ganzes Leben, Christus Jesus als Raum haben. Von ihm her kommt die Dynamik, er ist die Wegbegrenzung, er ist der Regierende in unserem Leben. Alles soll in ihm geschehen. Nun sagt Paulus in diesen zwei Versen, wie ein solches Leben aussieht. Wie kann man in Christus wandeln? Er gibt 5 Antworten. Die erste Antwort haben wir schon am Anfang von Vers 6. Wie, so. Und wenn er sagt, wandelt in ihm, dann hat er schon gesagt, wie das geschehen soll. Nämlich, wie ihr Jesus Christus, den Herrn, annahmt. Wie hat man Jesus Christus angenommen? Es heißt, man hat ihn als Herrn angenommen. Christus Jesus, den Herrn. Wenn Jesus Christus wirklich Herr geworden ist, dann soll er Herr bleiben. So wie man ihn angenommen hat als Herrn, so soll er auch weiterhin Herr bleiben in unserem Leben. Weiter, wenn Christus Jesus angenommen wurde, dann wurde der Retter angenommen. Und wenn er als Retter angenommen worden ist, dann soll er der Retter bleiben. Wir bleiben abhängig von Jesus Christus für unsere Rettung. Wenn er angenommen wurde, dann geht es weiter immer um das Annehmen. So wie man annahm, so soll man wandeln, das heißt durch Annehmen. Wir bleiben Bettler. Die Gefahr des Christenlebens ist, dass man sich beschenken lässt, wenn man zu Jesus Christus findet im Glauben. Man kommt in seiner Not, mit seiner Sündennot und glaubt an den, der für uns gestorben ist. Da lässt man sich beschenken, da lässt man sich vergeben. Aber die Gefahr besteht dann, dass man jetzt versucht, ein rechtes, frommes Leben zu führen. Und da fängt schon das Problem an. Paulus fragt einmal, stellt die Frage an die Galater: Im Geiste habt ihr begonnen und im Fleisch wollt ihr fortsetzen? Das heißt, der Heilige Geist hat euch zu Jesus geführt und er hat euch neues Leben gegeben, aber ihr wollt dann in eurer eigenen Kraft weitermachen? Das Christenleben ist nicht Leistung. Das Christenleben ist nicht im Wesentlichen tun, also ein frommes Leben leben. Das Christenleben ist ein Leben in vollkommener Abhängigkeit von Jesus Christus. Es bleibt ein sich schenken lassen. Paulus hat das sehr schön definiert in Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Aus Glauben zum Glauben. Wir vertrauten auf Jesus Christus, nicht auf uns selbst. Wir konnten nichts bringen. Wir hatten leere Hände, als wir zu Jesus kamen. Sorgen Sie dafür, dass Sie immer leere Hände haben. Dass Sie nicht meinen, Sie würden ihm etwas bringen. Und sei es auch Ihre stille Zeit. Sie können nichts Jesus bringen, keine Leistung. Sie können Jesus nie imponieren. Alles, was Gott den Vater Eindruck macht, ist, was Jesus getan und geleistet hat. Und dabei soll es bleiben. Und jeden Tag kommen wir mit leeren Händen zu Jesus, zu seinem Vater. Und wir sagen: Vater, ich vertraue nur auf die Verdienste meines Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt treu sein. Wenn Paulus hier aufruft zur Treue, dann heißt das einfach, sich weiter auf den verlassen, den wir einmal in unserer vollkommenen Sündennot annahmen, uns, als wir uns beschenken ließen. Wie ihr also Christus Jesus den Herrn annahmt, wie haben Sie Jesus Christus angenommen? Was haben Sie getan? Haben Sie gebetet? Beten Sie weiter. Wie Sie ihn angenommen haben, so wandeln Sie in ihm. Lass das Leben mit Jesus ein Gebetsleben sein. Wie haben Sie ihn angenommen? Im Glauben? Lass es weiterhin ein Leben des Glaubens sein. Wie man den Herrn Jesus Christus angenommen hat, so soll man wandeln. Das heißt, die Weise ändert sich nicht. Was geschieht, ist anders. Das heißt, in der Umkehr rettet mich Gott von der Hölle. Das wiederholt sich nicht. Das ist geschehen. Aber die Art und Weise, wie ich dort gerettet wurde, ist die Art und Weise, wie mein Glaubensleben in der Linie gelebt wird. Es bleibt dieselbe Methode, nur Vertrauen in lauter Hilflosigkeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie hilflos bleiben, und Jesus wird Gefallen daran haben, alles für Sie zu tun. Es bleibt Stellvertretung, nicht Leistung. Wenn es hier nicht Leistung ist, bei der Begegnung mit Jesus Christus, dann wird es nie zur Leistung, nie. Es bleibt alles ein sich schenken lassen. Aber das ist nur die erste Antwort auf die Frage: Wie sieht ein Wandel in Jesus Christus aus? So wie es am Anfang war, so läuft es weiter. Zweitens, die zweite Antwort haben wir in Vers 7. wandelt in ihm als solche, die gewurzelt sind. Wir sind gewurzelt und wir sollen gewurzelt bleiben. Unsere Wurzeln sollen in Jesus Christus hineingehen. Wir sind der Welt entwurzelt worden. Was sind Wurzeln? Ich glaube, die meisten von uns leben nahe genug zur Natur, dass wir wissen, was es zum Wurzeln ist, wozu sie da sind. Sie holen den Saft für die Rinde und die Blätter des Baumes. Und dadurch wächst der Baum durch Kombination von Licht, der Sonne und Saft aus dem Boden. Wir brauchen den Lebenssaft in Jesus Christus. Wie die Rebe im Weinstock, so sollen wir bei Jesus angeschlossen bleiben, sodass er unser Lebenssaft ist. Er bleibt unser Leben, gewurzelt in ihm. Wollen wir unsere Beziehung zu Jesus Christus täglich nähren? Wollen wir haften bleiben an ihm? Wollen wir unser Leben aus ihm beziehen? Dritte Antwort. Als solche, die aufgebaut werden. Es gilt, aufgebaut zu werden. Passiv, nicht aktiv, nicht ich baue, Jesus baut. Er sagt einmal, bei der ersten Gelegenheit, wo das Wort Gemeinde im Neuen Testament vorkommt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und er baut uns. Es bleibt dabei, dass Jesus die Arbeit tut. So hat Gott das eingerichtet. Wir hätten es gern anders manchmal. Wir möchten auch etwas dazu beitragen. Unser Beitrag ist der, dass wir uns beschenken lassen. Dass wir uns bauen lassen. Das ist aber manchmal schwer. Denn manchmal muss etwas abgebaut werden. Von dem, was wir gebaut hatten, das kann der Herr nicht gebrauchen. Das ist oft schmerzhaft. Da muss der Hammer ran, das muss weg. Das ist sehr schmerzhaft manchmal. Wir denken, ach, wir hatten so viel da aufgebaut, das kann der Herr nicht gebrauchen. Haben Sie gemerkt, dass der Herr Jesus abbaut in Ihrem Leben? Kürzlich tippte ich Notizen für einen Bekannten in unserer Gemeinde, mit dem ein Gespräch entstanden war über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und wir wollten dieses Gespräch fortführen. Wir hatten festgestellt, dass da sein Problem war an dieser Stelle. Und als ich das merkte, dachte ich, vielleicht gebe ich ihm einfach meine Notizen über dieses Thema und dann kann er sie durchschauen. Und dann können wir das Gespräch weiterführen und dann uns fragen, ob wir auf einem Nenner sind oder nicht. Und als ich dabei war, diese Notizen zu tippen, kam ich zu der Stelle, wo ich eine Frage beantworte. Was kann ich dazu beitragen, dass ich vom Geist voll bin? Dass ich des Geistes voll bin. Und unter anderem habe ich gesagt, wir sollten eigentlich bedenken, dass Gott die Art hat, in die Schwachheit zu führen, wenn wir wünschen, stark zu werden. Das ist einfach seine Art. Das hat Paulus lernen müssen. Das war schmerzhaft. Aber er hat diese Lektion gelernt. Und als ich das tippte, dachte ich an den Anruf von meinem Sohn. Nicht lange vorher, mitten in der Nacht, ruft er mich an. Er wohnt in Kanada. Aber er hatte nicht ganz richtig kalkuliert mit der Zeit. Aber es machte nichts, ich habe gern geantwortet. Kannst du mir helfen? Ich stecke in finanzieller Not. Ich bin kein Finanzberater. Aber als ich dann tippte, dachte ich, das ist eine Antwort, die ich ihm geben könnte. Wenn der Herr ihn jetzt nach unten geführt hat, dann kann er neu anfangen mit dem Herrn. Der Herr führt uns in die Abhängigkeit von ihm. Er führt uns ganz bewusst solche Wege, damit wir ganz neu an ihm hängen, uns an ihm hangen. Paulus hat das lernen müssen. In 2. Korinther 1 erzählt er davon. Wir machen diese Erfahrungen, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst sei, sondern auf Gott, der von den Toten rettet. Gott führt in die Schwachheit. Er baut ab, damit er wieder aufbauen kann. Er ist es, der baut. Wir sind wie lebende Steine, die dann gebaut werden sollen in einen Tempel oder zu einem Tempel. Das sollten wir nicht vergessen, dass andere Christen mitgebaut werden. Wir sind nicht alleine. Und Gott gebraucht auch andere Christen, um uns zu bauen. Wir sollen zusammen da stehen in der Gemeinde Jesu, zusammengebaut werden. Man könnte viel darüber sagen. Lassen Sie mich zur vierten Antwort gehen. Wie wandelt man in ihm, in Jesus Christus? Und gefestigt, das heißt gestärkt. Das ist, was das Wort bedeutet. Wir wandeln in Christus als solche, die in Christus gefestigt sind. Wir sprachen vorhin von den Wurzeln. Die dienen zu zweierlei. Nicht nur dazu, dass sie den Lebenssaft vom Boden in den Baum befördern, sondern auch, dass der Baum fest ist. Manchmal sind die Wurzeln nicht allzu fest, weil der Boden nicht fest ist. Vor vielen Jahren gab es einen sehr schlimmen Sturm. Seitdem hat es andere Stürme gegeben, aber ich denke jetzt an einen besonderen, weil ich damals nachdem im Schwarzwald war. Es war ein Sturm durch den Schwarzwald gegangen und manche Bäume waren umgekippt worden. Und als ich dann anschließend oder später dort im Schwarzwald zu tun hatte, machte ich einen Spaziergang im Wald und sah solche Bäume. Und dann stellte ich fest, dass die Bäume eigentlich im Sandboden gewachsen waren. Die Wurzeln waren an der Oberfläche und hatten sich dort, wo der Boden noch einigermaßen gut war, hatten sich dort ihren Saft geholt. Aber in die Tiefe waren sie gar nicht gegangen. Und kein Wunder, dass sie dann so schnell umgehauen werden konnten von diesem Sturm. Wir sollen tief hineingehen mit unseren Wurzeln in Jesus Christus. Und dazu gebrauchte Herr Jesus manch einen Wind. Er gebraucht vieles in unserem Leben, damit wir in ihm gefestigt werden und uns nur auf ihn verlassen. Wandelt in ihm als solche, die in ihm gefestigt und gestärkt sind. Und zwar im Glauben, im Vertrauen, so wie ihr gelehrt wurdet. Das Evangelium, durch das wir zu Jesus gekommen sind, ist dasselbe Evangelium, durch das wir wachsen. Nicht zwei verschiedene Evangelien. Es ist dasselbe Wort. Deshalb muss in der Gemeinde immer wieder das Evangelium gesagt werden. Denn das Evangelium ist das Wort Gottes, wovon wir leben. Wollen wir die Evangelisation nicht bagatellisieren? Sie ist für die Gläubigen da, nicht nur für die Ungläubigen. Sie sollen zu Jesus Christus kommen. Aber dasselbe Evangelium, derselbe Christus, dieselbe Botschaft, ist die, die zu meinem geistlichen Wachstum führt. Natürlich gibt es noch mehr zu sagen als nur das, was man den Ungläubigen sagt, wenn sie zu Christus gerufen werden. Aber es ist immer noch dieselbe Botschaft, so wie ihr gelehrt wurdet. Und keine andere Botschaft kommt hier in Frage. Die Kolosser werden hier daran erinnert, dass die Botschaft, die hinzugekommen ist und sie jetzt unruhig macht, nicht die richtige ist. Sie muss gemessen werden an der Botschaft, die sie gehört hatten. Und das war die Botschaft, die Paulus verkündete. Die Gemeinde Jesu hat weltweit nur eine Botschaft. Es gibt nur eine richtige Botschaft, an der alles zu messen ist. In der Gemeinde darf es keinen Pluralismus geben. In der Gemeinde darf es nicht viele Meinungen geben. Paulus sagt, seid einer Meinung. Ja, Sie sagen vielleicht, dann gibt es stereotype Christen. Mitnichten. Es ist große Vielfalt in dieser Botschaft, aber nicht Widerspruch. Pluralismus heißt Widerspruch. Der Heilige Geist widerspricht sich nie. Und wenn Sie merken, dass Sie Ihre Meinung in Widerspruch steht zu der Meinung eines anderen, werden Sie nie ruhig darüber. Nie. Etwas ist hier nicht in Ordnung. Entweder ich oder er. Aber einer von uns ist im Verkehrten. Werden Sie sich also sicher darüber, dass Sie die Wahrheit haben. Kontrollieren Sie, sprechen Sie mit dem Bruder oder der Schwester vielleicht. Vielleicht hat er die Wahrheit und Sie sind in der Unwahrheit. Es gibt nur eine Botschaft, eine Wahrheit in Jesus Christus. Die ganze Heilige Schrift hat nur eine Wahrheit. Sie widerspricht sich an keiner Stelle. Und es ist nicht eine Frage der Auslegung, wie die Bibel zu verstehen ist. Die Auslegung kann, darf keine andere sein, als was im Text steht. Es ist nicht eine Frage von Auslegung, es ist eine Frage von dem, was geschrieben steht. Die Auslegung muss genau dem, was geschrieben steht, entsprechen. Die Auslegung ist die Wiedergabe in einfacheren Worten dessen, was geschrieben steht, nicht eine andere Botschaft. Ich weiß, das sind Fragen, die nicht gleich beantwortet sind mit diesem, was ich sage. Es ist ein Thema für sich. Aber ich wollte dieses betonen, weil mir das sehr, sehr wichtig geworden ist. Ich habe in letzter Zeit über Auslegung referieren müssen. Und es ist mir wichtig geworden, zu betonen, dass die landläufige Auffassung von Auslegung falsch ist. War es in diesen Tagen, wo ich von dem Bruder sagte, der sagte, dies ist meine Auslegung? Ja. Und so meint jeder ein Recht zu haben auf seine Auslegung. Nein, wir haben kein Recht. Wir haben ein Recht, die Wahrheit anzunehmen, wie sie geschrieben steht, und dann in Einklang zu leben mit unseren Brüdern und Schwestern. Und die letzte und fünfte Antwort. Überfließend in demselben, das heißt im Glauben, von Dank. Wenn wir wirklich gelernt haben zu vertrauen, dann ist es viel leichter zu danken. Es ist ja der Mangel an Vertrauen, der zum Murren führt und zur Undankbarkeit, beziehungsweise den Dank ausbleiben lässt. Die Achtlosigkeit. Mir ist kürzlich wichtig geworden, was in Jesaja 53 steht. Und man achtete nicht auf ihn. Man nahm ihn nicht zur Kenntnis. Das ist die Sünde der Menschen um uns her. Sie haben nichts für Jesus übrig. Aber da frage ich mich, und ich? Wie oft denke ich an Jesus? Achte ich auf ihn? Oder gehe ich meinen eigenen Dingen nach? Bin ich mit meinen eigenen Fragen und Problemen und Arbeiten beschäftigt? Wie dankbar bin ich eigentlich? In demselben überfließend von Dank. Das Herz soll erfüllt sein von diesem Dank und soll dann immer wieder überfließen in mündlichen Dank. Das gehört zur ersten Aufgabe eines Christen nach Hebräer Kapitel 13. Das ist die Frucht der Lippen. Wir kommen zum zweiten Aufruf zur Treue, den haben wir in den Versen 8 bis 15. Und auch dieser Text kann wieder aufgeteilt werden. Man kann ihn in drei kurze Segmente aufteilen. Das erste Segment oder die erste Einheit wäre Vers 8. Die nächste kleine Einheit, die Verse 9 bis 11. Und dann die Verse 12, Vers 12, ja eigentlich, und dann Vers 13 bis 15. Also zuerst Vers 8. In Vers 8 haben wir den eigentlichen Aufruf, um den es hier geht. Es ist ein Aufruf in der verneinenden Form. Seht zu, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Oder anders, ganz kurz, werdet nicht Raub. Lasst niemand euch stehlen. Wovon? Von Jesus. Ihr seid sein Eigentum. Es ist offenbar aber möglich, Raub zu werden. Von Jesus gestohlen zu werden. Falsche Lehre ist Diebstahl. Raub. Man wird gestohlen. Paulus sagt, werdet nicht Raub. Wir können etwas dafür. Wir sollen an Jesus Christus hangen bleiben. Die Lösung ist nicht so sehr auf den zu schauen, der jetzt uns stehlen möchte, sondern immerzu auf Jesus zu schauen. Und dann wird er uns bewahren. Der Aufruf beginnt mit einem Befehl, seht. Es gilt also, offene Augen zu haben. Viele Christen sind blind für falsche Lehre. Sie merken nicht, dass Gefahr da ist. Viele Christen heute sehen keine Gefahr. Und doch ist unsere Umwelt voller Gefahren für die Irreführung. Seht zu, das heißt, haltet Augen offen, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht. Es gibt Räuber in der Umgebung. Passen wir auf, dass wir nicht zum Raub werden. Und jetzt kommt der Zusatz. Durch die Philosophie und Lehren Trug. Paulus sagt nicht, dass alle Philosophie schlecht ist. Philosophie an und für sich ist nicht etwas Schlechtes. Das Wort ist ein schönes Wort. Es ist die Zusammensetzung von zwei Wörtern. Und da geht es um Liebe zur Weisheit. Das sind die zwei Wörter. Und ist das nicht etwas Schönes? Weisheit soll geliebt werden. Eigentlich geht es hier darum, dass man ein Freund der Weisheit ist. Man sollte sich bei der Weisheit aufhalten, wie ein Freund mit einem Freund sich aufhält. Sie möchten gern zusammen sein. Es geht hier nicht um alle Philosophie. Es geht um die Philosophie, die von Jesus wegführt. Die wahre Weisheit ist bei Jesus. Der sollte man Freund sein, der Philosophie. Aber es gibt Philosophie, die nur von Menschen kommt. Die ist reingesponnen. Pures Spinnwerk. Und der sollen wir nicht nachgehen. Philosophie, die von Menschen stammt. Und wir haben so viele Auffassungen von Menschen. Und man merkt es nicht, dass sie eigentlich nicht von Gott kommen. Durch die Philosophie soll man sich nicht zum Raub machen lassen. Da handelt es sich um leeren Trug. Das sind leere Worte. Wenn die Menschen doch merken möchten, wie leer manchmal Philosophie sein kann. Wenn Jesus nicht da ist, dann ist es leer. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wenn sie nicht Jesus haben, bleiben sie hungrig, leer. Jesus sagte, ich bin das Wasser des Lebens. Haben sie nicht Jesus, dann bleiben sie durstig, leer und so weiter. Er ist das Licht der Welt. Und wenn sie nicht bei ihm sind, sind sie in der Dunkelheit. Das Leben ist dann furchtbar dunkel und leer. Und es trügt. Jeremia spricht einmal, das heißt Gott durch Jeremia, zu Israel. Ihr geht zu Brunnen, die zerbrochen sind, die leer sind, ja, sie liefern bitteres Wasser. Die trügen. Vor vielen Jahren, als ich noch zu Hause war, auf der Landwirtschaft, hatte ich einmal zu tun am anderen Ende unseres Gutes. Und ich hatte furchtbar Durst. Und ich hatte so gerne etwas getrunken, aber hatte kein Wasser und keinen Zugang zum Wasser. Aber da war ein Brunnen, es war eine Niederung da. Und im Frühling war dort Wasser. Aber es stand, es war kein Durchgang da. Es blieb also stehen, wurde schlecht. Und mein Vater hatte in dieser Niederung einen Brunnen einmal gegraben für das Vieh, wenn es an diesem Ende dem Land war. Und ich wusste, das Wasser war schlecht, aber ich hatte so Durst. Ich wollte doch wenigstens etwas trinken. Der Brunnen war gar nicht tief, ich habe mir etwas Wasser geholt und habe ein wenig getrunken, aber sofort tat es mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser so bitter sein könnte, so furchtbar. Das Wasser dieser Welt, die Wasser dieser Welt, die trügen, sie sind bitter. Sie geben nicht, was wir eigentlich brauchen. Es war wohl Augustin, der erkannte, das Herz des Menschen ist so geschaffen wie ein Gefäß, in das nur Gott passt. Denn wenn Gott nicht da ist, bleiben wir leer. Dann ist ein Vakuum da. Lasst euch nicht zum Raub machen durch das, was trügt und leer zurücklässt. Nach der Überlieferung von Menschen. Und wie viel wird von Menschen überliefert, als wäre es Gottes Wort. Aber es ist einfach Menschenwort. Prüfen Sie, ob es Gottes Wort ist. Messen Sie es an Gottes Wort. Nach den elementaren Dingen der Welt. Was heißt elementar? Nun, das ist das Erste. Meine Frau hat Musik studiert, ein wenig. Da hat sie ein Büchlein, das in unserer Bibliothek ist, und ich habe es bei meinen Büchern da. Und da geht es um die Elementaren, um die Elemente der Musik. Das heißt, die Anfänge. Das Erste. Nun ist das Erste wichtig. Und das Erste von dieser Welt, Paulus spricht von den elementaren Dingen der Welt. Die sind gut. Gott hat die Welt geschaffen. Aber wir bleiben nicht bei dieser Welt stehen. Die Sünde ist in diese Welt gekommen. Und wenn wir so tun, als ob diese Welt die letzte wäre, werden wir betrügt, betrogen werden. Dann werden wir untergehen. Das Judentum hatte eine Religion, die für diese Welt geschaffen war, für das Leben in dieser Welt. Gesetz war das. Diese Welt wird nach Gesetzen geführt. Naturgesetzen. Das ist das Elementare, das Erste. Diese erste Schöpfung ist eine gesetzmäßige Schöpfung. Wenn Sie also Ihr Leben führen nach Regeln, nach Gesetzen, ist das elementar. Es ist nicht notwendigerweise schlecht, aber es ist nicht Evangelium. Und Sie kommen nicht zum Ziel. Es ist gut, System zu haben im Leben. Aber wenn das Sie retten soll, kommen Sie nicht in den Himmel. Es hilft, in dieser Welt zurechtzukommen, wenn Sie sich nach den Verkehrsregeln halten. Seien die in der Wirtschaft oder auf der Straße oder in der Schule oder sonst wo. Man muss irgendwie doch sozialisiert werden, das stimmt. Aber wenn Sie Ihre Wurzeln in dieser Welt haben, in dieser mechanistischen Welt, kommen Sie nicht in jene. Jene Welt ist die Welt der Familie Gottes. Und dann werden Sie geistlich aus der Welt des Elementaren, des Gesetzmäßigen, herausgehoben in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wenn Sie nicht in der Welt wohnhaft geworden sind, werden Sie in dieser Welt bleiben mit Ihrer Leiche. Aber wer aus dieser Welt gerettet worden ist, der ist in eine andere Welt versetzt. Ja, Sie sagen vielleicht, ich wohne aber doch noch in dieser Welt. Ja, und wie? Mit dem Leib. Der Leib ist noch nicht gerettet. Der Leib funktioniert noch nach dem Schema dieser Elementaren der ersten Schöpfung. Solange er noch nicht gerettet ist, muss er in dieser Welt wohnen. Aber im Geiste bin ich schon in einer anderen Welt. Paulus sagt in Epheser Kapitel 2, wir sitzen mit Jesus Christus in der anderen Welt. Die ist gar nicht so weit weg. Professor Dr. Rohrbach hat gesagt, die ist vermengt mit dieser. Sie ist heute hier in diesem Raum, vermengt mit der diesseitigen Welt. Das Jenseits ist vermengt mit dem Diesseits. Mit dem Leib bin ich in dieser Welt. Ich stehe hinter diesem Pult. Ich bin den Gesetzen dieser Welt unterworfen. Aber im Geiste bin ich in einer anderen Welt, die auch in diesem Raum zum Teil ist, aber viel weiter ist und über dieses Universum hinausgeht. Das ist die Welt Gottes. Und dort bin ich zu Hause. Dort ist Jesus, dort ist die Vergebung, dort ist der Heilige Geist, dort ist die Familie Gottes. Dort denkt man anders, dort denkt man personorientiert, nicht regelorientiert. Darüber könnte man sehr viel sagen. Paulus sagt das ganz kurz, passt auf, dass ihr nicht in diesem Elementaren stecken bleibt. Dazu wollten die judaistischen Christen, die immer wieder mit dem Gesetz Moses kamen, in den Kreisen, wo Paulus missioniert hatte, die wollten immer mit diesem Gesetz Moses kommen, mit den Regeln. Und wir leiden heute noch darunter, dass wir nach Regeln und Schemen leben wollen. Man muss so, das muss so sein und so sein und so sein. Und viele Leute können gar nicht anders denken. Paulus sagt, das macht zum Raub, das führt weg von Jesus Christus. Bei Jesus Christus geht es nicht um Leistung, sondern um Gnade. Nicht wir erbringen etwas. Nicht wir gehorchen gewissen Regeln, dann ist etwas sammeln wir Punkte. Nein, nein. Wir bleiben Bettler und leben aus der Gnade und bleiben in der Familie Gottes, wo wir gut aufgehoben sind. Nach den elementaren Dingen der Welt nicht so. Und nicht nach Christus. Da ist das Geheimnis. Ein Leben für Gott ist ein Leben nach Christus, in der Nachfolge Christi. Man läuft ihm nach, gibt ihm Ohr, gibt ihm Auge, gibt ihm seine Beine. Man läuft ihm nach. Bleibt ihm treu, das ist der Aufruf hier. Wenn Sie alles andere vergessen in dieser Woche, bitte behalten Sie doch dieses. Es geht um Jesus und dass Jesus die Mitte meines Lebens ist. Oh, ich wünschte, ich könnte Menschen begeistern für Jesus. Das ist das Geheimnis. Nicht viel lernen, nicht viel tun, nicht viel Methode, nicht viel Aktivität. Wenn wir eins gelernt haben, dass Jesus unser Leben ist, von Anfang bis Z, dann haben Sie die Mitte des Lebens erkannt, Ihres Glaubenslebens, und dann können Sie von Tag zu Tag leben. Da können Sie morgen aufstehen und Sie fangen mit Jesus an. Wie Wilhelm Busch, der setzt sich auf die Kante, sagt er, sollte schon beim Herrn, aber erzählt das mal. Und dann sagt er manchmal als erstes, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ja. Wilhelm Busch war ein Pfarrer, dessen Herz für Jesus klopft. Er hatte erkannt, dass es um Jesus geht. Und sein Buch, Jesus, unser Schicksal, das heißt, an ihm kommt man nicht vorbei, hat schon, ich weiß nicht, wie viele Auflagen genossen und ist ein Bestseller geworden, durch den viele, viele Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Jesus, das hatte er erkannt. Weil, jetzt kommt die Begründung, warum soll man sich nicht zum Raub machen lassen? Weil in ihm, in Christus, die ganze Fülle wohnt. Das ist die erste Antwort. Er wird drei Antworten geben. Die erste Antwort, warum man sich nicht zum Raub machen lassen soll. 9 bis 15 haben wir die Begründung. Die erste Begründung, in Christus ist die Fülle. 9 bis 11. Weil in ihm, in leiblicher Gestalt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Die ganze Fülle der Gottheit. Was ist das für eine Fülle? Das ist die Heilsfülle. Nicht alles, was ich mir wünsche. Das ist die Fülle dessen, was ich brauche, um bei Gott in Gnaden zu sein. Alles, was Gott vorhatte, uns hier in dieser Welt zu geben. Das gibt er uns in einem Paket an dem Tage, wo wir zu ihm kommen. Kennen Sie den Tag noch? Haben Sie ihn aufgeschrieben? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Schade, aber es ist nicht das, der Weltuntergang. Nur sorgen Sie dafür, dass Sie wirklich Jesus begegnet sind und ihn angenommen haben. Und wenn das der Fall ist, dann sollten Sie dieses wissen. An dem Tage, als Sie Ihre Umkehr erlebten, aus der Welt wurden sie gezogen, sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 13, und versetzt in das Königreich seines Sohnes. An dem Tage hat Gott ihnen alles gegeben, was er ihnen je geben wird, bis Jesus wiederkommt. Alles. Denn Jesus ist dieses Paket. Er ist die Fülle. Alles, was ich brauche an Gnade, an Kraft, an Vollmacht, an Freude, alles ist in Jesus Christus. Deshalb leben wir von ihm. Sei er unsere Quelle. Leben wir in ihm, in dieser Quelle, wie unter einer Dusche. Ja? Bleiben Sie da. Bleiben Sie bei Jesus. Bleiben Sie in diesem Paradies, das Jesus heißt. Da haben Sie alles, was Sie brauchen. Und jede Lehre, die das verneint, ist Irrlehre. Sie macht Sie zum Raub. Sie stehlt Sie weg von Jesus Christus. Stiehlt. Entschuldigen Sie. Die Grammatik soll uns nicht stören. Jesus Christus ist die Fülle der Gottheit. Das heißt, nicht nur das, was Gott gibt, sondern er ist die Gottheit. Die Dreieinigkeit ist nicht nur drei Personen, sondern drei in einem. Sie sind so zusammen. Die drei, das Wort Person, hat eine etwas andere Bedeutung bei der Dreieinigkeit als bei uns. Wir sind so und so viele Individuen und da ist immer ein etwas Platz zwischen uns. Wir sind in diesem Raum Individuen, Objekte, die ganz für sich da sind. Und doch wissen wir um eine geistliche Zusammenhängigkeit, die wir Gesellschaft nennen. Wir möchten nicht isoliert sein, wir möchten zusammen sein mit anderen Menschen. Und das stellt die Einheit dar, die in Gott ist, denn wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen, auch was Gesellschaft betrifft. Wir sind Individuen und wir sind Gesellschaftswesen zu gleicher Zeit. Wie Gott drei und eins ist zu gleicher Zeit. Nur, unsere Individualität ist stärker als die Individualität der drei in Gott. Die drei in Gott sind im Grunde nicht drei wirklich, sondern sie sind wesensmäßig miteinander eins, sodass die Bibel in Wahrheit sagen kann, mit rechter mathematischer Wahrheit, es gibt nur einen Gott. Nur einen Gott. Es gibt nicht drei Götter. Es gibt nur einen Gott, aber drei Wesen in einem. Wir können das nicht ganz erklären. Es ist verständlich, aber wir können es nicht ganz erklären. Und wenn Jesus unsere Fülle ist, dann haben wir mit ihm sofort auch den Vater und den Heiligen Geist. Es kann nicht anders sein. Markus Hauser, ein Schweizer Evangelist und Prediger, sagte, wir brauchen eigentlich eine dreifache Bekehrung, eine zum Vater und eine zum Sohn und eine zum Heiligen Geist. Nein, das ist Irrlehre. Das sagt die Bibel nicht. Wir brauchen nur eine Bekehrung. Und Jesus sagt, ich und der Vater kommen zu ihm und nehmen Wohnung bei ihm auf. Und wenn Jesus da ist, sagt Paulus, ist der Heilige Geist da. Jesus selbst sagte, ich schicke euch den Heiligen Geist und wenn er kommt, komme ich zu euch. Im Heiligen Geist ist Jesus da. In Jesus Christus wohnt also die ganze Gottheit. Mit Jesus habe ich den ganzen Gott. Weiter. Paulus sagt, in Jesus Christus wohnt leibhaftig die Fülle Gottes. Das ist gute Nachricht. Diese Leute, die in Kolosse wohnten und dort in diesem Lykaustal, die waren geneigt, sehr viel von Engeln zu halten. Das war im Judentum so der Fall. Und die, obwohl es nicht sich um Juden handeln muss, waren doch jüdische Gedankengänge hier in dieser Irrlehre offensichtlich. Und die Juden hielten sehr viel von Engeln. Denn die Engel spielten in der Regierung Gottes in dieser Welt eine sehr große Rolle. Sie waren dabei, sie hatte Gott gebraucht, um das Gesetz zu geben. Sie waren immer wieder dabei, wenn Gott Menschen rief und mit Menschen umging. Als Simson geboren werden sollte, waren die Engel da bei Manoah bzw. bei seiner Mutter und so weiter. Immer wieder sind Engel da in dem Handeln Gottes mit unter Menschen. Und so bekamen sie eine sehr hohe Achtung und eine hohe Auffassung von den Engeln. Und das ging so weit, dass dann diese Verehrung eine Art Verehrung annahm, die man eigentlich nur Gott geben darf. Man entschuldigte sich dafür. Man wusste, man darf nur Gott anbeten, aber so hoch hielten sie die Engel in Ehren. Und Paulus sieht die Gefahr hier bei diesen kolossischen Christen, für die das eigentlich eine fremde Lehre ist, aber sie nehmen sie an. Und oft ist dann eine weitere Gefahr, dass sie zu extrem geführt wird. Und nicht mehr so nüchtern wie beim ersten Zuhause dieser Irrlehre. Jetzt konnte es extrem werden. Und Paulus sagt, passt auf, nur Gott gehört die Anbetung, die Verehrung. Er kommt noch gleich darauf zu sprechen. Nun hat er gesagt, wir brauchen keine Mittler bei Gott. Wir brauchen keine Engel zwischen uns und Gott. Gott hat uns einen Mittler gegeben, der genügt. Sie brauchen keine Maria, sie brauchen keinen heiligen Antonius, sie brauchen keinen heiligen Christophorus und wie sie alle heißen. Sie brauchen keinen heiligen Michael, Seien sie Engel oder Heilige, sie brauchen keinen Mittler. Warum nicht? Gott ist nicht weit ab. Gott ist nicht weit weg. Gott ist zu uns gekommen. Gott ist in Jesus leibhaftig zu uns gekommen. Man hat ihn greifen können, man hat ihn gefühlt, man hat ihn anschauen können. Man hat ihn beobachten können, sagt Johannes in seinem ersten Brief im ersten Kapitel. Wir haben betrachtet, uns Zeit genommen, ihn zu betrachten. Wir haben ihn betastet, wir haben ihn gehört. Jesus war da, Gott in leiblicher Gestalt. Gott kommt zu uns. Wozu brauchen wir da noch einen Mittler? Er selbst ist hier da. Ja, sie sagen, er ist aber gen Himmel gefahren. Aber im Heiligen Geist ist er wieder da. Er ist nicht weit weg. Sie können jetzt zu ihm sprechen und er ist hier. In Jesus Christus ist alles, was wir brauchen. Gott ist nahe geworden in Jesus. Juden wollten den Namen Jahwe nicht mehr aussprechen. Er war zu heilig. Er erinnerte sie daran, dass Gott unerreichbar ist und groß ist. Und dann hat Gott ihnen diesen Namen genommen. Die Juden durften diesen Namen nur einmal im Jahr hören und dann wurde er vom hohen Priester gesprochen am Versöhnungstag. Jahwe. Und als 69 nach Christus der Tempel zerstört wurde, sodass das Versöhnungsfest dort nicht mehr gefeiert werden durfte, ist dieser Name nie mehr gesprochen worden und er ist in Vergessenheit geraten. Und wir haben nur noch die vier Konsonanten, die Buchstaben. Aber niemand weiß, kein Theologe, kein Jude, wie er auszusprechen ist. Und gerade in dieser Zeit kommt Gott selbst uns nahe in Jesus, Jahwe. Rettet. Und wir brauchen nicht zu meinen, Gott sei weit ab und jetzt müssten wir irgendwie eine Leiter haben oder irgendwie welche Mittler oder Portiers, die nun da, uns mit ihm verbinden würde. Nein, Gott ist zu uns gekommen. Wir brauchten uns gar nicht zu bewegen. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Paulus sagt, das Christenleben, die Sache mit Jesus, ist gar nicht so schwierig. Gott hat alles getan. In Jesus wohnt die Fülle. Und ihr seid erfüllt in ihm. Er ist in uns und wir sind in ihm. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wenn man Jesus annimmt, ist man in Jesus und Jesus ist in uns. Und wir sind in diesem Raum dieser großen Fülle. Und jede Minute des Tages ist Jesus nah, um alles zu geben, was wir brauchen. Alles. Wir sind voll erfüllt in ihm. Und es gibt nichts mehr, wonach wir zu trachten hätten. Keine zweite Erfahrung, keine dritte, keine vierte. Keine Erfahrung überhaupt. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist keine Erfahrung. Die eine Gefahr war, dass die Kolossischen aufgerufen wurden, noch mehr zu tun und mehr zu leisten, mehr zu bekommen. Und Paulus sagt, ihr könnt nicht mehr bekommen, als ihr schon habt. Ihr habt Jesus. Es gibt nichts mehr, das zu bekommen wäre. Und die andere Gefahr war, ihr habt zu viel. Ihr esst zu viel, ihr müsst asketisch leben, ihr zieht euch zu warm an, ihr müsst etwas ärmer sein, ihr müsst abgeben, ihr müsst verzichten, ja, ihr müsst euch sogar beschneiden lassen eventuell. Und Paulus sagt, ihr könnt nichts verlieren, ihr habt schon alles verloren. Das sagt er gleich in Christus. In Christus ist schon alles geschehen. Ich habe schon alles verloren in ihm und ich habe schon alles gewonnen in ihm. Es gibt nichts mehr zu erreichen, entweder in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Und das sind die zwei Zusammenfassungen aller Irrlehren, nicht wahr? Darum geht es doch fast in jeder Irrlehre. Entweder auf der einen Seite brauchen wir mehr und das nimmt dann verschiedene Formen, je nach Sekte oder Irrlehre an. Und auf der anderen Seite will man von uns nehmen, was wir haben. Wir sollen nicht so reich sein, wir sollen nicht so üppig leben. Wir sollen asketisch sein und so weiter. Wir sollen verzichten. Das nimmt heute neue Formen an in Bezug auf ökologische Probleme oder in Bezug auf die dritte Welt und so weiter. Passen Sie auf, da gibt es ein neues Evangelium. Wenn wir, das heißt dann auf Berufung, auf, mit Berufung auf Matthäus 25, was ihr an jenen meinen Brüdern getan habt, den Ärmsten, das habt ihr mir getan. Und dann deutet man das so, dass man den Brüdern in der dritten Welt den Armen geben soll. Wissen Sie, dass das Irrlehre ist? Und evangelikale Christen verbreiten solche Lehren. Sie wissen nicht, dass es Irrlehre ist. Wissen Sie das Resultat von dem, was dort in Matthäus 25 geschrieben steht? Wenn Sie diese Dinge an den Brüdern getan haben, kommen Sie ins ewige Leben. Meinen Sie, Sie kommen in das ewige Leben, wenn Sie Menschen, die arm sind, in der dritten Welt helfen? Das ist, was da gesagt wird. Man gibt sich nicht Rechenschaft darüber. Aber man sollte das einmal überprüfen. Das ist, was es da heißt, wenn man das so deutet. Also kann es nicht sein, was Jesus meint. Denn Jesus sagt, nur durch das Vertrauen auf ihn kommt man in den Himmel. Er ist das Heil, nicht eine Leistung bei armen Menschen. Die Brüder sind alle solche, sagt Jesus Christus, die ihm nachfolgen. Wir sollen zueinander stehen, koste es, was es wollen, wenn man im Gefängnis ist. Ich soll dazu stehen und nicht Angst haben, ich komme auch noch ins Gefängnis. Brüder sind immer solche, die Jesu Christi Brüder sind. Ich bin sein Bruder und Sie sind Brüder. Und wir sollen zueinander stehen und einander nicht verlassen. Wenn wir das nicht tun, dann verleugnen wir Jesus. Und wenn wir nicht Jesus haben, dann kommen wir nicht in das ewige Leben. Das heißt, unser Vertrauen zu Jesus muss unter Beweis gestellt werden. Und wenn wir ihn verleugnen, dann sagt er, wird er uns auch verleugnen. Nehmen wir die Sache ernst. Und reden wir uns nicht immer so schnell um diesen Brei, ja? Das heißt, reden wir uns nicht so schnell aus dieser Not von einer gewissen Lehre der Sicherheit her. Nehmen wir die Worte so ernst, wie sie da stehen. Ich fordere sie heraus. Es gibt nichts außer Jesus, er ist das Heil. In ihm wohnt die Fülle und ihr seid vollständig und erfüllt in ihm, der das Haupt ist alles Fürstlichen, das heißt aller Engel und aller Autorität und Macht, in welchem ihr auch beschnitten wurdet. Das ist die andere Seite. In ihm sind wir erfüllt, das ist das eine. Auf der anderen Seite sind wir in ihm beschnitten worden. Wie Reben am Weinstock beschnitten werden, ihnen wird etwas genommen, ja. Oder wie das Kind im jüdischen Hause beschnitten wird, es wird ihm etwas weggenommen. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, in dem Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Was für eine Beschneidung ist das? Ist die Beschneidung des Christus. Sie ist nicht die Taufe, denn in der Taufe ist kein Heil. Ich kann Ihnen das gleich beweisen. Wenn Sie noch irgendwelche Gedanken haben, dass in der Taufe das Heil liegen würde, ich weiß nicht, ob hier jemand ist, kann ich Ihnen das sehr schnell beweisen, dass es nicht der Fall ist. In Apostelgeschichte 10 wird Heiden das Evangelium verkündet im Haus des Cornelius. Und als, dies ist die Botschaft von Jesus Christus, Petrus predigte ihnen Jesus, sprach von Jesus. Und als er von Jesus sprach, haben die Menschen zweierlei getan. Sie haben Buße getan, steht geschrieben in Kapitel 11, und sie haben an Jesus geglaubt, in ihrem Herzen. Das haben sie nicht äußerlich bekundet. Aber in Kapitel 15 steht geschrieben, sagt Petrus, Gott sah ihre Herzen an. Er ist Herzenskündiger und er wusste, was hier geschah. Ihnen war ihr sündiges Leben leid, und sie glaubten an Jesus Christus als ihren Bürgen, als ihren Stellvertreter. Und was geschah dann? Sie bekamen das Heil. Kapitel 11 heißt es, sie kamen zum Leben durch den Heiligen Geist, der Einzug hielt. Der Heilige Geist ist das Leben, sagt Paulus in Römer Kapitel 8. Jesus ist das Leben und er kommt im Heiligen Geist und so ist der Heilige Geist auch Leben, denn der ganze Gott ist Leben. Und haben wir Gott, dann haben wir Leben. Gott ist unser Heil. Und Gott zog ein in das Herz dieser Menschen. Aber sie waren noch nicht getauft. Paulus erzählt in Jerusalem, wie konnte ich dann wehren? Die mussten doch getauft werden. Aber sie waren schon gerettet. Ja, sie sagen, das war einmal so, und aber meistens sieht das so aus wie in Kapitel 2. Moment einmal. Moment einmal. Wenn Sie eine Lehre haben und diese Lehre wird einmal durchbrochen, dann gilt sie nie mehr. Nie. Wenn das Heil in der Taufe liegt, dann liegt es immer in der Taufe, sonst liegt es nicht in der Taufe. Wenn das Heil in der Taufe liegt, dann liegt es in der Taufe. Stimmt das? Aber wenn es nicht, wenn es außerhalb von der Taufe geschenkt wird, dann liegt es nicht in der Taufe. Deshalb ist die Beschneidung hier auch nicht die Taufe. Aber das ist sehr allgemeine Auslegung dieses Textes. Vers 12 wird von der Taufe gesprochen. Wo ist unser Heil? Am Kreuz. Das wissen wir doch. Am Kreuz wird Jesus Christus nicht nur beschnitten. In den Händen, in den Füßen, am Rücken, am Kopf mit der Dornenkrone. Sondern er wird abgeschnitten. Und ich habe gehört, dass Israeliten die Vorhaut begraben haben. Jesus Christus verschwand von der Oberfläche dieser Welt. Und Paulus sagt, mit ihm sind wir verschwunden. Wir haben keine eigene Existenz. In Christus sind wir verschwunden. Nicht nur haben wir alles verloren, sondern wir sind selbst weg. Wieso könnten wir da noch etwas verlieren? Das ist unsere Rettung, dass Christus unseren Tod auf sich nahm am Kreuz. Darin liegt unsere Rettung, nicht in der Taufe. Die kann höchstens ein Bild davon sein und sollte es auch sein. In Christus, in seiner Beschneidung, in seinem Abgeschnittenwerden ist unser Heil. Und das ist Heil, mein Freund. Schauen Sie auf Jesus Christus, wenn Sie doch noch nie getan haben. Und Sie haben in Jesus Christus das Heil. Und bleiben Sie dabei, von Tag zu Tag. Es gibt kein anderes Evangelium. Vom ersten Tag meiner Rettung, bis Jesus Christus kommt, bleibt das Kreuz und die Auferstehung, Jesus Christus selbst, mein Heil. Davon lebe ich, dass er meine Sünden getragen hat. Und wenn ich stolpere und auf die Nase falle, dann sage ich, ja, Jesus, du hast meine Sünden getragen. Ich kann dir keine Leistung bringen, ich kann dir nur Schuld bringen. Und dann freut er sich, wenn ich mich nur auf ihn verlasse und auf seine Leistung. Spurgeon sagt, Vater, du musst doch wirklich mal müde werden, mich anzuschauen. Bitte schau Jesus an. Ja? Schau auf Jesus, du wirst nie müde, auf ihn zu schauen. Ja? Schön. Spurgeon hatte das Evangelium gut erkannt. In welchem wir auch beschnitten wurden. Ihr wurdet beschnitten. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, in dem Entfernen des Leibes der Sünden des Fleisches. In der Beschneidung Christi. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Luther ruft aus nach mehrstündiger Meditation über das Kreuz. Gott von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Das ist unsere Beschneidung, nicht mit Händen. Was die Menschen mit Christus am Kreuz getan haben, das war nur das Äußere. Aber innerlich, das Verlassensein von Gott, was Gott getan hat an Christus, in Christus, das bedeutet, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Versöhnung. Das andere, Vers 12 und ferner, muss ich für morgen aufheben. Da haben wir eine weitere Begründung dafür, dass wir uns nicht zum Raube machen lassen sollen. Wir haben jetzt die erste Begründung betrachtet, dass in Christus alle Fülle wohnt. Und in ihm haben wir nicht nur Gewinn, sondern auch Verlust. auch die Fülle des Verlustes, alles, was wir zu verlieren hätten, ist in ihm da. In Vers 12 lernen wir, dass die Christen in Kolosse sich selbst verpflichtet hatten. Und wenn wir uns verpflichtet haben, sollten wir Jesus die Treue halten. Sonst gehen wir auf unser Wort, werden wir uns selbst untreu. Darüber wollen wir aber morgen sprechen. Wir wollen jetzt das Haupt neigen zum Gebet. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich eingesetzt hast für uns. Du hast dein ganzes Leben, dein göttliches Leben eingesetzt für uns. Herr, wir können dieses Evangelium nicht klar genug sagen und nicht in der rechten Weise. Und wir bitten dich, Herr, lass deinen Heiligen Geist es weit in unseren Ohren nachhallen lassen, was aus deinem Wort heute Abend kam. Lass uns das nicht vergessen. Menschenwort ja, aber nicht dein Wort. Diese gute Kunde, dass du unser Leben bist, von Anfang bis Ende. O Herr, ich bitte dich, lass unsere Freude an dir stärker und größer und inniger werden. Lass uns, Herr, wirklich froh werden über dich. Herr, ich bitte dich, dass deine Kinder mir Freude aufweisen könnten. Freude in Jesus Christus. Amen.